God, happiness, even love. I want to think that, had I not seen kissing on television, I would have spontaneously come up with this bizarre interaction, but I can't know. We are so saturated with icons of love in mass media that, like science and art, this natural impulse becomes the business of experts. These sleek actors and porn stars let us fumble with our awkward bodies, botched lines, and improper lighting, then step up to show us how it's really done. The greatest achievement of any lover is to transcend the bombardment of glossy images and find their own way. So here is folk science, where we make it a daily practice to find our own way. Here it's not too late to invent the airplane, the bicycle, the kiss. Here there is room for inquiry into gravity, cancer, psychology, and anthills. Here, incredulous, we set out to see if the world is round and find that it is not. So don't spend your money, which wears away like the soles of your shoes. Spend your ingenuity, which is alive and becomes sharper with wear. Spend your time, which, combined with ingenuity, seems ever more abundant. Spend your life, the only gift you can hoard jealously and give graciously at the same time. Deploy.
I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Romeo loved Juliet, Juliet she found the sign. When he put his arms around her, he said, oh Julie baby, you're my flame. Thou gave us fever. When we kiss her, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I'm burning forsooth. Smith and Pocahontas, they had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, oh daddy, don't you even dare. He gives me fever. Ooh, with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missy. Won't you treat him right? Right. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chaps were born to give you fever. Be it fair or not, a centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever if you live and learn. Something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. You give me fever. You give me fever. Fever. You give me fever. Fever.
You loopy,
run around, let it go. Loopy, loopy, run around, let it go. Loopy, loopy, run around, let it go. Loopy, loopy, rock. Yes, I do. You can run around the baby. If you've ever had your problem, you see what I mean. That is why I want to spend the most time with the baby. Yes, I know, gotta run around the baby. Run around, run around, don't run the baby. Yes, I know, gotta run around the
so little. I lot of how it is.
Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller. Teil 3 – Gefängnis.
In breiten Schwarmreihen ziehen die Weißen in Schwabing ein. Die Bürger haben die Fenster geöffnet. Sie jubeln. Sie überschütten die Soldaten mit Geschenken. Eine Frau in ärmlicher Kleidung läuft auf einen Offizier zu und reicht ihm eine Rose. Der 1. Mai 1919. Eine Gruppe Soldaten postiert sich unserem Haus gegenüber. Ich stehe am Fenster. Die Freundin berührt meine Hand.
Man beobachtet uns. Als ich eben die Treppe hinaufging, wurde die Tür im 3. Stock geöffnet. Irgendjemand muss dich gesehen haben und für verdächtig halten.
In der nächsten Straße wohnt Dr. Berut, mein Freund.
Ich hole ihn.
Minuten später ist Dr. Berut bei mir.
Du musst fort. Ein Mann wurde erschlagen, nur weil er eine vage Ähnlichkeit mit dir hatte. Die Menge weiß nicht, dass du die Gefangenen aus dem Luitpold-Gymnasium retten wolltest. Sie hält dich für den Mörder.
Wohin soll ich?
Komm zu mir. Hier darfst du nicht bleiben. Die Wohnung gehört einem Ausländer, sie wird bestimmt durchsucht.
Ich ziehe meinen Überzieher an und schlage den Kragen hoch. Vor der Haustür stehen 2 Offiziere.
Ich gehe voran. Du folgst mir.
Einer der Offiziere blickt mich misstrauisch an. Ich gehe auf ihn zu.
Sind Sie Preußer oder Bayer?
Bayer natürlich.
Ich grüße, er grüßt, ich gehe weiter. Berut erwartet mich in seiner Wohnung. Fernrollen dumpf Artillerieschüsse.
Es wird also doch gekämpft.
Die Roten halten sich am Stachus. Die Weißen haben den Platz umzingelt.
Ich muss zum Stachus.
Du kommst nicht durch. Du wirst erkannt und erschossen.
Berut geht fort. Nach einer Weile kehrt er zurück. Ein Unbekannter begleitet ihn.
Ich bin nicht Ihr Genosse. Man will Sie morden, darum helfe ich Ihnen. Kommen Sie in meine Wohnung. Dort bleiben Sie, bis Sie weiter können.
Warum sollte Ihre Wohnung nicht durchsucht werden?
Sein Vater ist bayerischer Fürst. Er floh aus Angst vor uns. Wenn du irgendwo sicher bist, dann dort.
Ich warte, bis der Abend dämmert. Dann gehe ich in die Wohnung eines dieser namenlosen Menschen, die immer da sind, wo Hilfe Not tut. Am nächsten Tag besucht mich Berut.
Deine Leiche liegt im Schauhaus.
Meine Leiche?
Hier ist die Zeitung mit der amtlichen Meldung. Du wurdest erschossen, aufgefunden und ins Schauhaus gebracht. Polizisten holten den Chauffeur, der dich in Dachau gefahren hat. Er erkannte deine Leiche und schluchzte vor Rührung. Für die nächsten Tage hast du nichts zu fürchten.
Auch meine alte Mutter hatte die Nachricht gelesen. 3 Tage kauerte sie auf einem Schemel. Sie verhängte die Spiegel. Sie trauerte um den Sohn. Am 4. Tag erfuhr sie, dass ich noch lebe. Auch die Polizei hatte dies inzwischen erfahren. Eines Tages bleibt der Besuch von Dr. Beruth aus. Er ist verhaftet. Im Polizeipräsidium setzt ein Kriminalbeamter ihm den Revolver an die Stirn und droht, er werde erschossen, wenn er nicht sofort mein Versteck angäbe. Beruth führt den Kriminalbeamten in eine fremde Wohnung. Er habe sich geirrt, sagte er. Er erinnert sich nicht mehr. Ein Offizier rettet ihn vor der Erschießung.
Die Regierung hat auf ihren Kopf einen Preis von 10.000 Mark ausgesetzt. Sehen Sie, wegen Hochverrats nach § 81 Ziffer 2 des Reichsstrafgesetzbuches ist Haftbefehl erlassen gegen den hier abgebildeten Studenten der Rechte und der Philosophie Ernst Toller, geboren am 1. Dezember 1893 in Samotschin, Posen. Toller ist von schmächtiger Statur, etwa 1,65 Meter bis 1,68 Meter groß, hat ein blasses Gesicht, trägt keinen Bart, hat große braune Augen, scharfen Blick, schließt beim Nachdenken die Augen, hat dunkle, beinahe schwarze, wellige Haare, spricht Schriftdeutsch. Für seine Ergreifung und für Mitteilungen, die zu seiner Ergreifung führen, ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt.
Das Bild auf dem Flugzettel ist schlecht. Und ich habe mir inzwischen einen Schnurrbart wachsen lassen. Aber der Köchin meines Gastfreundes ist nicht zu trauen. Am Morgen weckt mich der hallende Schritt einer marschierenden Kolonne. Ich springe ans Fenster. Ein Zug Soldaten hält vorm Haus. Jetzt ist es soweit.
Wir werden beide erschossen.
Irgendetwas müssen wir versuchen. Haben Sie einen eleganten Anzug?
Ja, einen Cutaway.
Ziehen Sie ihn an. Besitzen Sie einen Monokel?
Ja, von meinem Vater, eine Sammlung.
Klemmen Sie den Glasscherben ein. Vielleicht helfen uns diese Requisiten. Vor Cut und Monokel knickt jeder Offizier zusammen. Inzwischen durchsuchen die Soldaten das Haus. Über uns tappen schwere Schritte. Die Wohnung der ersten Etage wird durchsucht. Gleich werden die Soldaten an unsere Tür klopfen. Vom Hof tönt Geschrei. Die Frau des Pförtners weint und jammert. Die Soldaten haben ihren Mann verhaftet. Sie stoßen ihn auf die Straße. Wir warten. Jetzt müssen sie kommen. Wären sie nur erst da. Unerträglich dehnen sich die Sekunden. Ich höre Kommandorufe. Ich gehe zum Fenster. Ich traue meinen Augen nicht. Ich sehe, wie die Soldaten abmarschieren. Sind sie unserer so sicher? Stehen Posten vor der Tür? Niemand kommt. Später hören wir, dass der Offizier, als er den hohen adligen Namen am Türschild las, den Soldaten abwinkte. Die deutsche Revolution weiß, wen sie zu respektieren hat. Das Schicksal hat mich wieder verschont. Aber jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Ich muss das Haus verlassen. Wohin soll ich? Erschießungen, Misshandlungen, Verhaftungen haben die Mutigsten eingeschüchtert. Endlich ist ein Mensch bereit, mich aufzunehmen. Der Maler Lech. Aber wie komme ich zu ihm? Mein Steckbrief hängt an allen Litfaßsäulen. Mein Gesicht ist allzu vielen bekannt. Ich verkleide mich. Der Schauspieler Verin hilft mir. Ich ziehe einen Gehrock an. Haar und Augenbrauen werden gepudert. Einige Minuten später verlässt ein soignierter alter Herr mit leichtem Knickschritt das Haus. Der Maler Lech wohnt in einem Gartenhaus Schwabings. 3 Wochen bleibe ich dort verborgen. Ich lese in den Zeitungen, dass die Polizei nach mir fahndet. Kaum eine Stadt, in der man mich nicht gesehen haben will. Eisenbahnzüge werden angehalten, Dörfer umzingelt. Einmal sucht man mich in Österreich, Soldaten dringen in das Schloss Ottensheim an der Donau, wo Verwandte wohnen. Die Schweizer Grenzbehörden verhaften einen Arzt, er habe mich heimlich über die Grenze geschafft. Man verhaftet meinen Vetter, obschon er als Leutnant der Weißen Garde im Freikorps Epp dient und geschworen hat, er werde mich erbarmungslos niederknallen, wenn er mich träfe. Ich weiß, was mich erwartet. Ich muss mich schützen. Vom Atelier führt eine Tapetentür in die Kammer eines vorgebauten Erkers. Wir verhängen die Tür mit Bildern. Die Nagelköpfe auf einer Seite sind abgefeilt. Niemand weiß von meinem Versteck, außer einem Freund.
Eines Abends besucht mich eine Genossin. Sie will mich aus München herausführen. Sie habe auch anderen bei der Flucht geholfen. Am nächsten Morgen um 4 Uhr schlagen Fäuste an die Wohnung.
Die Polizei! Ich springe aus meinem Bett, laufe ans Fenster. Das Haus ist von Soldaten umstellt. Sie sind da. Ich laufe in mein Versteck, packe von innen die Türklinke und warte. Schritte nähern sich. Ich höre Stimmen. Ich höre, wie man die Zimmerwände abklopft. Das Klopfen kommt näher und näher. Noch eine Sekunde, noch eine Sekunde. Jetzt klopfen sie gegen meine Tür. Jetzt müssen sie mich finden. Ich halte den Atem an. Wieder wird geklopft. Wieder. Das Klopfen entfernt sich. Ich höre Schritte. Nach einer Weile ist es still. Sie haben mich nicht gefunden. Merkwürdig. Ich weiß, sie werden mich finden. Wenn sie mich nur nicht quälen. Wieder nähern sich Menschen.
Wo ist die Tapetentür, die wir in der gleichen Wohnung im ersten Stockwerk gesehen haben?
Bilder werden abgenommen. Durch die Türritzen dringt Licht. Ich stoße die Tür auf. Ich sehe Kriminalkommissare und Soldaten. Sie suchen Toller. Ich bin's. Die Kriminalkommissare schauen mich scharf an. Ein Soldat fällt auf die Knie. Richtet mit quellenden Augäpfeln das Gewehr auf mich. Entsichert. Und hält die zitternden Finger am Abzug. Ich werde nicht fliehen. Wenn ich jetzt erschossen werde, wurde ich nicht auf der Flucht erschossen. Sie alle sind meine Zeugen. Rasch hat es sich im Polizeigebäude herumgesprochen, dass ich gefangen bin. An die Zellenfenster aller Stockwerke pressen sich Köpfe. Hände winken mir. Alte Kameraden grüßen mich. Vor meiner Zelle defilieren in großer Prozession die Polizeifunktionäre. Jeden Augenblick wird die Klappe am Spion geöffnet, ein Auge glotzt. Wie grauenhaft ein menschliches Auge aussehen kann. Ich werde ins Vernehmungszimmer geführt. Am Tisch sitzt Staatsanwalt Lieberich, ein hagerer Mann mit verknittertem Gesicht. Rechts und links neben meinem Stuhl stellen sich Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett.
Sie werden gegen Levinet aussagen.
Gegen Levinet? Levinet ist unschuldig an der Erschießung der Gefangenen.
In der Räterepublik bekämpften Sie ihn.
Ja, diesseits der Barrikade.
Herr Toller, Sie haben jetzt Gelegenheit, Ihre Situation zu verbessern.
Bitte protokollieren Sie meine Aussage.
Wie Sie wollen. Welche Konfession haben Sie?
Ich bin konfessionslos.
Schreiben Sie Jude. Jetzt konfessionslos. Also, Sie wollen den Mord verteidigen?
Wer hat gemordet? Wer hat Gustav Landauer erschlagen? Wer die zahllosen Unschuldigen erschossen?
Ich verbitte mir diesen Ton. Gustav Landauer war ein Rebell. Er wurde mit Fug und Recht legal gerichtet.
Nach der Vernehmung bitte ich um die Erlaubnis, Zeitungen zu lesen.
Im Interesse Ihrer Nerven kann ich Ihnen die Erlaubnis nicht erteilen. Schonen Sie sich, regen Sie sich nicht auf. Abführen!
Das Klappfenster öffnet sich. Draußen stehen die Posten. Zwei Arbeiter aus Stuttgart. Wir sprechen wie Kameraden über den Krieg, über die Revolution. Nachts öffnet sich die Klappe. Einer der Arbeiter steckt mir Zeitungen zu. Levinet erschossen. Diese Erschießung ist ein Justizmord. Und dass die Rechtssozialisten diesen Justizmord nicht wehrten, zeigt ihre Ohnmacht, ihren moralischen Verfall. Und mit welch infamer Rechtskonstruktion wurde das Todesurteil begründet? Als Levinet Mitglied der Räterepublik wurde, die er anfänglich bekämpft hatte, hielt sich die Räterepublik schon eine Woche. Der angebliche Hochverrat war begangen. Levinets Tätigkeit, nach juristischen Begriffen, also nur Beihilfe zum Hochverrat. Ein Verbrechen, das mit Festung oder Zuchthaus geahndet werden kann, nicht mit dem Tod. Doch Levinet sollte hingerichtet werden. Die willigen Richter wussten sich zu helfen. Die erste Räterepublik sei nur eine Auflehnung gewesen. Erst mit Levinets Eingreifen habe der Hochverrat begonnen. Gestern hatten die gleichen Richter, Männer, die an der Auflehnung teilgenommen hatten, des vollendeten Hochverrats schuldig befunden und zu vielen Jahren Festung und Zuchthaus, ja, zum Tode verurteilt. Man bringt mich ins Gefängnis Stadelheim. Wir fahren durch die Maximilianstraße. Welch anderes Gesicht zeigt heute die Stadt? Auf dem Trottoir flaniert Militär, ordensgeschmückt, Monokel im Auge. Elegante Damen flirten. Die Bourgeoisie ist oben auf. Ich werde in eine Zelle im Gang der Schwerverbrecher geführt. Trostlos grau und leer sind die Wände. Das Fenster aus Mattglas liegt hoch an der Decke. Ein Klapptisch, eine Bank, eine Pritsche mit grau gewürfeltem, grobem Leinen. In der Ecke der stinkende Abortkübel. Ich suche auf den Wänden die Zeichen der Gefangenen. Ich finde eingekratzte Namen. In einem Winkel sehe ich mit Bleistift geschriebene Worte. Gleich holen sie mich zum Erschießen. Ich sterbe unschuldig. 2. Mai 1919. Leise öffnet sich die Türklappe. Ein junger Wärter in Militäruniform steckt seinen Kopf in die Zelle.
Genosse!
Ich laufe zur Tür. Ich bin nicht allein.
Ich war Rotgardist. Als die Weißen einzogen, haben wir unsere roten Bänder abgerissen. Sie sind in der Zelle von Levinet.
Am zweiten Tag werde ich zum Spaziergang in den Hof geführt. Allein gehe ich im Quadrat des kleinen, gepflasterten Hofs. Zwei Wächter bewachen mich. Die Schatten der toten Kameraden begegnen mir. Ich sehe die durchlöcherte Mauer, an der 36 Menschen erschossen wurden. Vertrocknete Fleischteile, Gehirnfetzen. Haare kleben daran. Die Erde davor narben eingetrocknete Blutlachen. Ich zähle an der Mauer die Einschläge. Der Wärter erzählt, warum sie so tief sitzen. Die betrunkenen württembergischen Soldaten quälten die Gefangenen und zielten zuerst nach Bauch und Knien. Ich stehe vor der Mauer und friere. Im Korridor des Erdgeschosses erblicke ich 6 Soldaten. Sie beschimpfen mich und johlen. Als ich wieder in meiner Zelle bin, öffnet der junge Wärter das Kosttürchen.
Herr Toller, lassen Sie sich nicht auf den Spazierhof führen. Ich stand vor der Tür des Vernehmungszimmers und hörte, was die 6 Soldaten mit Ihnen vorhaben. Sie sagten, jetzt sei eine gute Gelegenheit, Sie um die Ecke zu bringen. Wenn Sie auf den Spazierhof geführt werden, gehen die Soldaten mit. Einer soll Ihnen auf die Fersen treten, dass Sie aufspringen. Das wäre dann Fluchtversuch.
Der Gangaufseher holt mich für den Spazierhof. Ich folge ihm. Vor dem Eisengitter des Zellenganges lauern wirklich die 6. Wir gehen die Treppe hinunter. Die 6 folgen schweigend. Ich habe Angst. Oft habe ich von solchen Erschießungen auf der Flucht gelesen. Dann fühle ich nichts mehr. Ich sehe. Ich sehe, dass an einigen Stellen der Wand Mörtelteile sich abgelöst haben. Ich sehe, dass der Kragen des Aufsehers speckig ist. Wir stehen vor der Tür in den Spazierhof. Der alte Aufseher hatte nicht gewagt, mich zu warnen. Am Eisentor aber handelt er nicht nach der Vorschrift. Er sperrt das Tor auf, gibt mir einen Stoß, folgt schnell, dann schließt er das Tor von innen zu. So rettet er mir das Leben. Ich melde mich beim Gefängnisdirektor und berichte den Vorfall. Eine Woche später lässt er mich rufen, meine Angaben hätten die Aufseher bestätigt, aber man habe nicht feststellen können, welche Truppe an jenem Tag in Stadelheim Dienst getan. Alle Nachforschungen nach den 6 Soldaten seien vergeblich. Am Morgen der Verhandlung fährt mich ein Auto, dem ein Lastwagen mit schwer bewaffneten Soldaten folgt, zum Gerichtsgebäude. Von zwei Gendarmen eskortiert, betrete ich den Saal und setze mich auf die Anklagebank. Ich sehe niemand, nicht die Herren von der Presse und nicht die Leute. Ich sehe nur das große Bild im Goldrahmen, das über dem leeren Richtertisch an der Wand hängt. Es ist der gute König Ludwig. Er lebt jetzt auf einem Gut in Ungarn, aber sein heroisches Bild ist der Schutzpatron des Republikanischen Reiches geblieben. Nun schreiten in feierlichem Gänsemarsch die Richter durch die geöffnete Tür. Drei Talare, zwei Uniformen und zwei Bratenröcke. Aus den Kleiderrequisiten wachsen Köpfe. Und die Köpfe haben Augen. Harte Sezieraugen und kalte Fischaugen, neugierige Flackeraugen und stahlblaue Puppenaugen. Komisch, wie unfeierlich sie wirken. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, die da oben spielen Richter, wie wir als Kinder Pfarrer oder Kapellmeister gespielt haben. Die Richter des Standgerichts nennen, was ich getan, Hochverrat. Sie weisen mit dem Finger auf das kaiserliche Gesetzbuch. Sie verachten den gesunden Menschenverstand, der begreift, dass der Hochverratsparagraf dieses Gesetzbuchs die Monarchie schützen sollte und die Monarchie längst entthront ist. Mein Anwalt Hugo Haase will durch Zeugen beweisen, dass die Minister der amtierenden Regierung an der Schaffung der Räterepublik beteiligt waren und den Hochverrat förderten.
Es ist ein unfassbarer Gedanke, dass die Revolutionäre von gestern, die Revolutionäre von heute, vor die Richter ziehen können, die zum Schutze der ursprünglichen monarchischen Verfassung eingesetzt worden sind. Als das Parlament nach dem Tode Eisners die Flucht ergriff, hat es sich selbst als gesetzgeberisches Organ ausgeschaltet. Aber auch das alte Ministerium stellte seine Funktionen ein. Die Minister ließen sich fast gar nicht mehr sehen. Nur drei von ihnen verhandelten weiter mit dem Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte. Damit war anerkannt, dass anstelle der parlamentarischen Verfassung die Räte die oberste Gewalt in Bayern hatten.
Diese einfachen Ausführungen sind den Richtern zu verzwickt. Sie erklären sie als nicht zur Sache gehörig. Wichtiger scheint ihnen, ob die Bücher der Roten Armee in Dachau ordentlich geführt wurden. Ob ich intime Beziehungen zu einer bekannten Schauspielerin hatte. Ob ich geschlechtskrank gewesen sei? Nein. Sie sehen sich bedeutungsvoll an und nicken mit den Köpfen. Ich weiß nicht, in welchem Kausalzusammenhang Erotik und Hochverrat stehen. Weiß nicht, ob sie mein Verbrechen nun milder oder härter beurteilen. Ich spreche das letzte Wort des Angeklagten. Wir Revolutionäre anerkennen das Recht zur Revolution, wenn wir einsehen, dass Zustände nach ihren Gesamtbedingungen nicht mehr zu ertragen, dass sie erstarrt sind. Dann haben wir das Recht, sie umzustürzen. Sie werden nicht von mir verlangen, dass ich nach meinen Anschauungen vom Standgericht Gnade erbitte. Ich frage mich, warum setzt man Standgerichte ein? Glaubt man, wenn man einige Führer erschießt oder ins Gefängnis schickt, die gewaltige revolutionäre Bewegung der ausgebeuteten werktätigen Bevölkerung der Erde eindämmen zu können? Welche Unterschätzung! Der Kampf hat begonnen und er wird nicht niedergehalten werden durch die Bajonette und Standgerichte der vereinigten kapitalistischen Regierungen der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen das Urteil sprechen. Aber nach meinen Anschauungen müssen sie mir zugestehen, dass ich dieses Urteil nicht als ein Urteil des Rechts, sondern als ein Urteil der Macht hinnehmen werde. Zu 5 Jahren Festung werde ich verurteilt. Ich hätte das Verbrechen eines Hochverrats begangen, aber aus ehrenhaften Motiven. Bestialisch wütete der weiße Schrecken. 700 Menschen wurden erschossen.
Männer, Frauen und Kinder, Kommunisten und Sozialdemokraten, Unabhängige und Parteilose. Tausende wurden verhaftet. Niemand war sicher vor Denunzianten. Die Leichenhallen waren zu klein, die Opfer zu fassen. Massengräber wurden geschaufelt, wie im Krieg. Was erhält deutlicher den Geist unserer Justiz? Das Antlitz unserer Zeit. Sie ermordeten Egelhofer. Die Frau eines Arztes wollte ihn im Auto retten. Als das Auto an einer Straßenkreuzung anhielt, wurde er erkannt, verhaftet und in einen Keller der Residenz geschleppt. Er duckte sich nicht unter den Schlägen der Bürger. Im Keller traten ein paar Offiziere zu einem Standgericht zusammen. Es genügte, dass er zugab, Egelhofer zu sein. Einige Minuten später wurde das Todesurteil vollstreckt. Sie ermordeten Gustav Landauer, indem die deutsche Revolution einen ihrer reinsten Menschen, einen ihrer großen Geister verlor. Ein Arbeiter, der in den letzten Stunden Gustav Landauers Gefährte war, berichtete davon.
Unter Schreien bringt ein Trupp bayerischer und württembergischer Soldaten Gustav Landauer. Sie rufen: Der Hetzer, der muss weg, da schlagt's ihn. Landauer wird mit Gewehrkolben in den Hof gestoßen. Er sagt zu den Soldaten: Ich bin kein Hetzer. Ihr wisst selbst nicht, wie verhetzt ihr seid. Im Hof begegnet der Gruppe der Freiherr von Gagern. Mit einer schlegelartigen Keule schlägt er auf Landauer ein. Unter den Schlägen des Majors sinkt Landauer zusammen. Er steht jedoch wieder auf und will zu reden anfangen. Der Vize-Wachtmeister schießt auf Landauer. Ein Schuss trifft ihn in den Kopf. Landauer atmet noch immer. Da sagt der Vize-Wachtmeister: Das Aas hat zwei Leben, der kann nicht kaputt gehen. Man legt Landauer auf den Bauch. Unter dem Ruf: Geh zurück, dann lassen wir ihm noch eine durch, schießt der Vize-Wachtmeister ihm in den Rücken. Da Landauer immer noch zuckt, tritt ihn der Vize-Wachtmeister mit Füßen zu Tode. Dann wird ihm alles heruntergerissen und seine Leiche ins Waschhaus geworfen.
Erst als versehentlich 21 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins verhaftet wurden und weiße Soldaten die Gefangenen, die man in einen Keller gesperrt hatte, erbarmungslos niederhieben, niederstachen, niederschossen, erzwang die Regierung von den Generalen, dass kein Gefangener mehr seinem Richter entzogen werden durfte. Der Reichswehrminister Noske dankte dem Oberbefehlshaber der weißen Truppen mit einem Telegramm. Für die umsichtige und erfolgreiche Leitung der Operation in München spreche ich Ihnen meine volle Anerkennung aus und den Truppen meinen herzlichsten Dank. In der sumpfigen, nebligen Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflügelige, nüchterne Gefängnisbau Niederschönenfeld. Mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern. Im kaiserlichen Deutschland saßen Offiziere und Duellanten in Festungshaft. Sie alle ließen es sich gut gehen, spazierten tagsüber in die Stadt und bändelten mit den schönen Bürgertöchtern an. Der bayerische Justizminister hat sich jedoch für uns sozialistische Gefangene eine eigene Art Festung erdacht. Ein Mittelding zwischen Gefängnis und Zuchthaus. Die Zellen sind schmal. Wenn ein Mensch sich an die eine Wand lehnt, berührt er mit ausgestreckter Hand die andere. Tagsüber bleiben die Zellentüren offen. Wir gehen im Käfig des schmalen Korridors auf und ab. Auf und ab. Draußen vorm Gitter wachen Tag und Nacht die Wärter. Die ersten Monate leben die Gefangenen in brüderlicher Verbundenheit. Bald kennt einer den anderen, sein Leben, seine Art zu denken, seine Art zu sprechen, seinen Geruch und den Ton seiner Stimme. War am Anfang jeder bemüht, liebevoll in den anderen sich zu versenken, jetzt ist er die Nähe des Nächsten satt. Er kann ihn nicht ertragen. Er wirft ihm vor, was der andere ihm einst anvertraute. Die Haft macht ihn krank. Die Einsamkeit böse. Die Gegenwart ein Alp. Man stößt ihn fort. Die Vergangenheit allein ist wert, von ihr zu sprechen. Jeder Tag, jede Stunde, seitdem die Revolution begann, wird geweckt zu neuem Leben. Beim gemeinsamen Essen entbrennen politische Diskussionen von fanatischer Besessenheit. Nur ein Thema kennen alle. Die Räterepublik. Nur eine Hoffnung. Die Weltrevolution. Doch wenn ich mit Arbeitern spreche, merke ich, wie dünn der Firnis der Parteidoktrin sitzt. Darunter leben die Instinkte, die die herrschende Gesellschaft im Alltag der Schule, der Familie, der Vereine gezüchtet hat. Ein Bauer aus der Hollerdau ist überzeugter Pazifist. Er erzählt, wie er Weihnachten 1919 anderen Bauern die Friedenspredigt von Eisner vorlas.
Da haben die Menschen gesehen, was Krieg ist. Da sind ihnen die Augen aufgegangen, vor Entsetzen. Auch mich hat's gewürgt.
Wir haben an der gleichen Front gekämpft. Bei Pont-à-Mousson.
Wann warst denn du da?
1915.
1915? Da war ja Stellungskrieg. Da war ja nichts mehr los. Weißt du, wie ich da war? Da war Bewegung. Das war eine Gaudi. Ha, den Franzosen haben mir das Messer im Bauch gestessen, das nur so geschnackelt hat.
Ein Mann namens Adolf Hitler wurde in München zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Versammlung der Bayerischen Königspartei zu sprengen versuchte. Um ihn scharen sich unzufriedene Kleinbürger, frühere Offiziere, antisemitische Studenten und entlassene Beamte. Sein Programm ist primitiv und einfältig. Er stachelt das Volk zu wütendem Nationalismus. Ich erinnere mich nicht, vor 2 Jahren, als wir inneren Feinde gegen das Unrecht des Friedens von Versailles zu kämpfen begannen, Hitlers Namen gehört zu haben. Auch in der Revolution hat er geschwiegen. Ein Gefangener erzählt mir, er sei dem österreichischen Anstreicher Adolf Hitler in den ersten Monaten der Republik in einer Münchner Kaserne begegnet. Damals hätte Hitler erklärt, er sei Sozialdemokrat. Der Mann sei ihm aufgefallen, weil er so geschwollen dahergeredet hätte, wie einer, der viel Bücher liest und sie nicht verdaut. Doch habe er ihn nicht ernst genommen, weil der Sanitätsunteroffizier verraten hätte, im Krieg sei der Hitler, als er von der Front zurückkam, schwer nervenkrank in einem Lazarett gelegen, blind. Plötzlich habe er wieder sehen können. Die Zeit verrinnt. Bayern und das Reich bekriegen sich in Pressefäden. Der bayerische Kurier weiß endlich, woher die bayernfeindlichen Nachrichten stammen. Aus der Festung Niederschönenfeld. Ich bin der geheime Spion, der seinen Vetter, den preußischen Staatskommissar Weißmann, unterrichtet. Ich bin mit Herrn Weißmann weder verwandt, noch kenne ich ihn. Das schreibe ich der Freiheit, der Berliner Zeitung. Das Telegramm ist beschlagnahmt, lässt mir der Festungsvorstand durch den Aufseher mitteilen. Ich will erwidern, dass der Vorstand dazu kein Recht habe. Der Aufseher unterbricht mich, packt mich an den Schultern und stößt mich aus dem Zimmer.
Sie dürfen mich nicht angreifen. Ich werde mich über Sie beschweren.
Ich habe Sie nicht angegriffen. Sie lügen.
Nicht ich lüge.
Eine Stunde später werde ich zum Festungsvorstand gerufen, dem Staatsanwalt Hoffmann. Einem zärtlichen Vater. Oft stand ich am Gitterfenster und sah ihm zu, wie er mit seinem Kind spielte. Jetzt sitzt er breit, sein kurzes Kinn eingezogen auf seinem Stuhl, die fleischige Linke trommelt auf der Tischplatte.
Hier ist eine Meldung. Sie haben einen deutschen Mann der Lüge geziehen.
Ich bin ebenso wie der Aufseher in Deutschland geboren.
Antworten Sie auf meine Frage.
Ja, der Aufseher sprach die Unwahrheit. Er hat mich...
Sie geben die Meldung zu. Ich verfüge einzelhaft bis auf Weiteres. 3 Tage Bettentzug, Hofentzug, Schreibverbot und die üblichen Nebenstrafen.
Man führt mich in die Einzelhaftzelle. Ich fasse nicht, dass ein Mensch diese Gewalt über mich übt. Ich brülle, trommle gegen Tür und Wände. Der Aufseher öffnet die Tür. Ich packe den Schemel.
Ich könnte zum Mörder werden. Niemand ist vor solcher Tat gefeit. Ich muss etwas tun. Ich muss diesem Staatsanwalt zeigen, dass seine Gewalt Grenzen hat. Ich trete in den Hungerstreik. Hunger tut nicht weh am ersten Tag. Am zweiten fühlt man im Magen bohrenden Schmerz. Am dritten beginnt der Mensch zu fiebern. Dumpf und fühllos vergisst er den Hunger. Am vierten Tag abends wird die Strafe des Bettentzugs aufgehoben. Zeitungen hatten sich meiner angenommen. Ich breche den Hungerstreik ab und bitte um etwas Nahrung. Der Aufseher bringt mir eine Tasse Wasserkakao und ein Stück Brot. Ich stürze die Bissen hinunter. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ich warte eine halbe Stunde. Ich halte es nicht mehr aus vor Hunger. Ich bitte den Aufseher um ein Stück Brot.
Der Herr Staatsanwalt hat nur ein Stück Brot erlaubt.
Wieder kriecht eine halbe Stunde. Ich werde verrückt vor Hunger. Heute Abend spielt die Volksbühne in Berlin zum ersten Mal mein Drama Masse Mensch. Mir wäre ein Stück Brot lieber. Ich klingle wieder nach dem Wärter.
Was wollen Sie?
Ich verlange, dass Sie den Staatsanwalt fragen, ob Sie mir Brot bringen dürfen.
Wie ein Hund, der die Stimme seines Herrn hört, zuckt der Aufseher zusammen. Mein barscher Ton weckte den Untertanen. Er schlägt die Hacken zusammen und geht. Eine Viertelstunde später wird die Zellentür aufgeschlossen. Endlich bekomme ich Brot.
Der Herr Staatsanwalt lässt sagen, er habe nur ein Stück Brot gestattet. Dabei bleibt es. Sie hätten nicht in den Hungerstreik treten sollen. Strafe muss sein, lässt er Ihnen auch sagen.
Der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigere